Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So, looks like big rug is safe. For now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Not available in all states.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Und patsch! Ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Die beste Sendung beim Powersender Sky mit dem besten Personal. Thomas Wagner, frisch von den Olympischen Spielen, aus dem Eiskanal zurückgekehrt. Zwischendurch waren wir zusammen in Glasgow. Herrlich. Timo Schmidtchen ist da.
Abend.
Buschi ist im Wald, glaube ich. Ne? Ist mit dem Hund im Wald, oder?
Meistens.
Eigentlich immer,
ist
ne?
In der Regel mit dem Hund im Wald im Moment, ja. Ja, also, ja. Wir sind wieder im alten Studio. Wir haben natürlich die Kritiken ernst genommen, die es gab, und es gab nicht wenige. Die Kollegin Laura Lutz von den News hat gerade eben gesagt, es habe einen regelrechten Shitstorm gegeben. Also eigentlich haben sich sämtliche Reaktionen auf den Besuch von Knut Kircher in der vergangenen Woche darauf beschränkt, in was für einem Schrottstudio seid ihr denn da? Wo ist das alte? Warum werden wir nicht gefragt? Was geht doch gleich zu Lanz? So, also es war hart.
Ja, also der Tisch scheint vielen so fast so ein Stück des eigenen Wohnzimmers zu sein.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich hier wohler.
Ja.
Weißt du, es ist so ein bisschen ranzig, ne? Hier sind die Sportflecken auf dem
so
Tisch.
So ein bisschen Theke.
Theke, auch dass der Baum war nicht zu sehen, ja. Ne? Der Baum stand irgendwie bei dir, ganz du saßt so weit weg da.
Aber Wolfi, sie ist auch schön von der Form her.
Total.
Ich war am Freitag mit meinem HSV in Mainz, da war ich vorhin in so einer Fankneipe in der Mainzer Innenstadt, die hatten so eine runde Theke.
Ja.
Wunderbar, da wurden die Tulpen so schön gezapft, herrlich, muss man sagen.
Ja, hier ist also runde Theke ohne Tulpen. Dafür mit Lilium Parmesanum und allen abgeschliffenen und abgewetzten
Ecken. Angeranzten
Ecken, so soll es bleiben. Aber ist unser Studio. Also die Wahrheit ist, ich habe es vorher schon mal gesagt, die Wahrheit ist, wir kriegen hier an diesem Tisch einfach keine drei Personen ausgeleuchtet. Da haben wir gesagt, was machen wir? Schicken wir ein paar Beleuchter hoch aufs Dach, um da noch ein bisschen was anzuschrauben.
Die waren zu Tisch?
Die waren gerade wirklich zu Tisch. Und dann haben wir gesagt, wir haben hier mehrere Studios, dann gehen wir halt ein anderes. Wo auch schon mal drei Leute sitzen.
Genau.
So, und jetzt sind wir wieder hier in unserem Wohnzimmer und wir waren in Glasgow.
Genau.
Es war herrlich, mal wieder im Celtic Park zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Also das Entree war top und am Ende war...
Ich würde sagen, bis zum 1:1 war es überragend.
Ja, und dann war halt der Tempel leer gespielt irgendwann. Das vielleicht als kleinen Ausflug, als kleinen internationalen Ausflug vorneweg, das habe ich so massiv in einem englischen, britischen, schottischen, irischen Stadion noch nie erlebt. Und da gab es manche Clubs, die paniert wurden, aber das nach dem 1:4, was ja dann zurückgenommen wurde zunächst, ne, die Leute zu Tausenden gegangen sind, das habe ich noch nie erlebt.
Ja,
hinten raus war es leer. Also war
vor allen Dingen, es war leer, die eigenen Spieler wurden ausgepfiffen, wie Kaspar Schmeichel.
Ja.
Und man muss sagen, das ist eine ganz tiefe Identitätskrise zwischen den Anhängern und den Besitzern.
Ja.
Celtic dümpelt so ein bisschen vor sich hin, obwohl O'Neill sie wieder stabilisiert hat. Mhm. Jetzt gehen die Hibs verloren, davon profitieren die Hearts, also der Lokalrivale aus Edinburgh.
Ja.
Die Rangers auch nur unentschieden. Mhm. Also ganz ehrlich, der schottische Fußball, wie wir beide ihn kennen, damals noch Mailand geschlagen, Juventus, Barcelona.
Shunsuke Nakamura, habe ich nochmal rausgeholt,
aber am
Donnerstag nochmal rausgeholt.
Erschreckend.
Aber für euch ist das auch was ganz Besonderes, dann so eine Reise in so ein altehrwürdiges Stadion.
Total.
Als Pre-Zero Arena am Mittwoch, oder?
Also das ist jetzt wirklich auch für mich oder vielleicht spreche ich sogar für uns beide, einfach ein besonderes Stadion im Weltfußball.
Paradise.
Und unter normalen Umständen würde ich sagen, es ist ein Muss für jeden Fußballfan, mal in den Celtic Park
zu gehen. Top 5 auf der Welt.
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also das ist und da fällt es dann schwer, vier zu finden, die wirklich besser sind. Mhm. Aber grundsätzlich konntest du eigentlich immer in den Celtic Park gehen und wusstest, es wird auf jeden Fall ein Erlebnis. Und das You Never Walk Alone war geschmettert und die Celtic-Hymne war geschmettert und wie sie dann abgegangen sind bei der Europa-League-Hymne, wie sie auch das Gegentor dann zunächst zur Kenntnis genommen haben, dann der Ausgleich, wie das Stadion explodiert ist und dann franzte es aus, zunehmend. Und das war wirklich sehr besonders. Könnte sein, dass in Schottland zum ersten Mal seit 85 oder 84
FC Aberdeen
und Sir Alex Ferguson übrigens, ja, eine Mannschaft schottischer Meister wird, die nicht Celtic oder Rangers heißt.
Ganz kurz an dich, deshalb die Frage. 83 hat der FC Aberdeen den EC2, den Europapokal, der Pokalsieger gewonnen.
Ich auch.
In der Verlängerung gegen wen?
Ja, geht ja nicht gegen den HSV.
Gegen den HSV haben sie im Anschluss den Supercup gewonnen.
Genau, weil die haben ja den Landesmeisterpokal gewonnen zu der Zeit.
Real Madrid. Das, glaube ich, bis dato letzte verlorene Europapokalfinale von Real Madrid.
Wer hat damals bei Real Libero gespielt? Damals hat man wahrscheinlich mit Libero gespielt.
Ich glaube sogar schon Uli Stielicke, der damals rübergegangen ist. Und mit Stielicke haben sie ja 85, 86 den UEFA Cup gewonnen.
Da
ja,
musst du mit anderen Fragen kommen. Hier unser Lexikon.
Ich schau mal kurz nach.
Es könnte aber auch Marceda gewesen sein, der uns 84 aus dem Turnier geköpft hat, der Spanier.
Uns also, meint den Hamburger Sportverein.
Nein, bei der EM, ach so, die Deutschen.
Da immerhin. Ja, ja. Starten wir mit dem Abstiegskampf?
Gerne.
Aber hat nicht gespielt, Stielicke.
Aber Marceda hat gespielt, oder?
Stielicke auch im Mittelfeld.
Ja, aber diese alten Anordnungen, da brauchst du mir gar nicht mehr zu kommen.
Bonet und Metgo in der.
Metgott, ja.
Doch logisch.
Du musst dann, so, wenn du es nicht weißt, ne, dann musst du es verschlabbern.
Metgo. Camacho auf Außen, auf jeden Fall.
Camacho. Und hier der
Alfredo Di
Stefano.
Das ist der Sohn vom alten.
Und der Putragenio. El Buitre. So, jetzt lass uns mal anfangen.
Also, Abstiegskampf. Welches Spiel? Mit welchem Spiel magst du beginnen?
Also ich fand, lass uns mal mit St. Pauli gegen Werder anfangen, okay, ne? Weil das ja, glaube ich, schon die Statik so ein bisschen verändert hat unten im Abstiegskampf. Viele haben ja gedacht, also Heidenheim wehrt sich ja, finde ich, bemerkenswert, auch gestern wieder.
Ja.
Aber ich glaube, also dass da so ein bisschen der Anschluss ist jetzt schon fast so ein Stück weit verloren gegangen. Die werden kein Spiel abschenken, aber ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich sehr, sehr eng wird.
Du denkst halt wirklich bei denen, also bei Heidenheim denkst du, zwei Siege, dann sind sie wieder dran gesprungen. Ja. Aber wo sollen die zwei Siege herkommen?
Das hatten sie in der Hinrunde ja mit diesen beiden Last-Minute-Siegen gegen Union und gegen Freiburg. Ich glaube trotzdem, gestern, es war bemerkenswert, dass es schwieriger wird. Aber viele haben ja auch gesagt, okay, Heidenheim und St. Pauli vielleicht. Und dann geht's um die Relegation. Und gestern hat St. Pauli Werder überholt. Mit einem ja doch bemerkenswerten X-Goals-Faktor, 0-2-2 zu 1-5-5. Mhm. Das zeigt natürlich auch, dass das nicht immer entscheidend ist, weil in der zweiten Hälfte, finde ich, hat St. Pauli dann auch ein bisschen das Herz in die Hand genommen.
Ja.
Ist bitter für den jungen Backhaus, der eigentlich bisher eine ordentliche Saison spielt, so ein Ding. Aber Werder, muss man wirklich sagen, also dass dann die Mannschaft zur Kurve geht und da kommt irgendeiner denen entgegengelaufen, dreht mal besser rum. Weil ich finde schon, dass man Werder gestern zumindest das Bemühen nicht absprechen konnte. Also da ist schon richtig Schieflage.
Ich finde, das Bemühen kannst du ihnen die ganze Saison schon nicht absprechen. Ja, ich glaube bei Werder Bremen tatsächlich, dass sie ein Qualitätsthema haben. Trainer unabhängig.
Ja, aber trotzdem, wenn du dir mal die Mannschaft anschaust, die da spielt, also Backhaus haben wir drüber geredet, finde ich, spielt bisher eigentlich mit Ausnahme des gestrigen Spiels eine ordentliche Saison. Die haben Friedel, die haben zweimal Schmidt, die haben Stark hat gestern gespielt, Stay, Linnen. Ja. Das sind ja jetzt auch keine Spieler, die gerade ganz frisch in der Bundesliga sind. Ja. Ne? Und ich will nicht sagen, da kannst du da nicht von Europa träumen, aber für Platz 9 bis 13 so in dem Bereich.
Ja, aber das ist ja der springende Punkt. Ja. Also das sind jetzt Mannschaften, die eigentlich nicht für den Abstiegskampf vorgesehen sind, sondern für ein gesichertes Mittelfeld, wo so der innere Traum, und du hattest ja letztes Jahr durchaus bei Werder so die Situation, das hätte hinten raus auch Richtung 7 enden können. Ne?
Vor 3 Jahren ja auch, die waren ja zweimal unter Werner.
Theoretisch. Und dann kommst du in so eine Spirale rein. Ich finde, die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt. Also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Also das stimmt die Balance nicht. Mhm. So, man kann das nicht so richtig greifen. Das klingt wie so eine Schutzbehauptung. Aber du guckst es dir an und sagst, das ist eigentlich nicht Werder Bremen. Mhm. Also das ist nicht diese Mannschaft, die mit einem Punch und mit einem Kampfgeist an die Sache rangeht, wo du zumindest im Weserstadion erstmal große Probleme hast, um was zu holen und auswärts eben auch.
Aber 13 Spiele auch nicht gewonnen, das macht ja auch was mit dem Selbstvertrauen.
Hundertprozentig. Und dann kommst du da rein und strampelst und trittst aber ins Leere. Mhm. Das ist das, was ich im Moment da einfach sehe. Und dann hast du kein Spielglück, so wie gestern. Also es läuft dann auch noch ein bisschen komisch.
Du hast natürlich auch schon einiges ausgeschöpft. Du hast den Trainer schon gewechselt. Ja. Wir haben ja auch gesagt, Jun ist eigentlich eher derselbe Ansatz wie Horst Steffen. Ja. Ne?
Was? Alle drei Spiele verloren. Ne? Das genau. Ist zuletzt 78, Rudi Assauer. Als Werder-Trainer ja, passiert, weißt du ja damals. Ja. Aber das ist ja genau das Problem. Also, die haben jetzt am Samstag das Spiel gegen Heidenheim. Also, zu Hause gegen Heidenheim. Wenn du das nicht holst, also natürlich, ich kann das nicht einschätzen, was Tune da macht. Das ist ein guter Trainer. Aber dann musst du ja wahrscheinlich noch mal drüber nachdenken, noch mal eine andere Geschichte einzulegen.
Vor allem, die haben jetzt Heidenheim, glaube ich, Union, Mainz und Wolfsburg. Also, das ist jetzt der Viererblock. Ne? Ja. Und ja, wie du gerade sagst, ich weiß es gar nicht. Friedel, den hörst du, der sagt nach jedem Wochenende eigentlich dasselbe. Mhm. Vorne haben sie auch keinen, der jetzt verlässlich knipst.
Ja, das ist halt wirklich das ganz große Problem. Ja. Da gab es einen starken Fokus auf Boniface, genau. Aber der war eine Wette.
Genau.
Mit der Verletzungshistorie, beziehungsweise auch mit der insgesamten sozialen Historie, war es eine Wette. So ehrlich muss man sein, ja. Sonst wäre er nicht nach Bremen gegangen. Ja. Also sie haben ihn deshalb bekommen, weil es eine Wette war.
Und dann hoffst du so ein bisschen auf Krüll, der immer viel arbeitet. Du hoffst, dass Top den Durchbruch schafft.
Ja.
Ne?
Ja. Warum, also ist jetzt blöd, aber fällt mir gerade ein. Warum interessiert sich eine Mannschaft wie Werder Bremen nicht für einen Stürmer wie Edin Dzeko?
Angeblich hat sich ja sogar Wolfsburg für Dzeko interessiert. Und da hatte er die emotionale Nähe gehabt. Und er hat aber wohl gesagt, und das kann ich auch ein Stück weit verstehen, ich meine, in Florenz war es ja keine Erfolgsgeschichte. Vielleicht hat er auch gedacht, okay, in den allerhöchsten Klassen wird es jetzt auch ein bisschen, ich meine, der Mann ist 39 ja. Und zweite Liga, dann wollte er nochmal was erreichen. Mhm. Das hat ihn ja auch ein bisschen gecatcht. Vielleicht hat er von sich selber gesagt, Bundesliga-Abstiegskampf, ob das jetzt so das Richtige ist, das weiß ich nicht.
Weil offensichtlich ist der wirtschaftliche Rahmen ja überschaubar, ja. den Schalke jetzt zu tragen hat. Mhm. Und jetzt kann man immer nur sagen, natürlich entscheidet er sich für Schalke und gegen Wolfsburg oder gegen Bremen. Aber wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann hat sich Werder nicht so wirklich dafür interessiert. Und dann kann ich jetzt natürlich sagen, das mit Dzeko ist super aufgegangen. Wenn das jetzt nicht aufgeht, dann sagst du, und dann holen sie auch noch einen 39-Jährigen. Was wollen sie mit dem? Dann hast du ein Problem. Frage. Vielleicht ist das auch das Ding, dass sie mit Boniface neben das Klavier gehauen haben und dann sagen, okay, dann machen wir Dzeko nicht.
Ja, das haben sie ja nicht zum ersten Mal. Ja. Und die Frage ist ja immer, kommst du als Verein im Bundesliga-Abstiegskampf auf die Idee, ich rufe jetzt mal bei Dzeko an, der beim AC Florenz sicher auch einen sehr gut dotierten Vertrag hatte. Ja. Also nach allem, was man hört, kam ja die Initiative von Dzeko selber. Ich will nach Deutschland und ich will nach Schalke. Also das würde ich jetzt Werder nicht zum Vorwurf machen.
Nein, ich mache es Ihnen nicht zum Vorwurf. Aber ich sage einfach, also warum haben Sie da in dem Bereich nicht nachgelegt, nicht nachgeschoben?
Füllkrug gab es doch Interesse oder nicht? Das war doch
ja. Angeblich auch, ja.
Geschichte, ne?
Aber man fragt sich ja auch immer, man weiß ja nicht, was ist mit Finanzen? Ich denke ja immer...
was mit der Kohle? Ne?
Ja,
man fragt sich immer, was mit der Kohle? Ne? Also,
Brutto für Netto. Nein, aber ich meine, man fragt sich
Mehrwertsteuer, was war das nochmal?
Werder Bremen, so ein immer noch großer Name, dass die, man müsste denen doch mal die Ambition unterstellen, so einen Weg wie Frankfurt oder wie Gladbach vor 5-6 Jahren einzuschlagen. Ne? Und
ich glaube halt wirklich, dass sie ein wirtschaftliches Thema haben. Und sie haben in den letzten Jahren...
Aber man kann trotzdem kreativ auch...
Absolut. Aber sie haben halt in den letzten Jahren auch nicht so verkaufen können, um wirtschaftlich zu konsolidieren. Wenn ich den VfB Stuttgart sehe, in diesem fast Abstiegsjahr, wo sie Relegation gegen HSV gespielt haben, da haben die ja eine Saison gespielt mit noch die darauf folgende Saison, war ja noch so, die war ja total auf Sand gebaut. Also mit ganz viel kreativen Leihgeschäften und Optionen und davon profitieren sie ja zum Teil heute noch.
Ja.
Und dadurch haben sie es geschafft, wirtschaftlich wieder stabil zu sein und haben dann natürlich auch namhafte Gelder generiert durch gute Verkäufe.
Und Wolfi, man kann ja auch, und das ist jetzt wirklich überhaupt nicht durch irgendeine Fanbrille gesehen, aber du hast ja beim HSV gesehen, Vuskovic, das ist natürlich auch die emotionale Geschichte mit seinem Bruder, dass er kommt. Aber Lokonga, der hat 300.000 gekostet und Vieira hat man ausgeliehen. Also es gibt ja schon auch Möglichkeiten, wo du einen klaren Qualitätszuwachs
hast. Aber Lokonga ist ja der gleiche Zock wie Boniface. Also der war so lange verletzt.
Ja, aber Lokonga ist natürlich ein jüngerer Spieler.
Funktioniert
Und es hat gut funktioniert.
So, aber bei Lokonga ist es ja nicht so, dass du den Erfolg dieses Transfers an Toren bemisst.
Nein.
Und das ist ja bei Boniface, das ist ja die Währung. Also ja. Sie haben ihn ja geholt für 10 plus Tore.
Aber die haben ja auch Huertas geholt zum Beispiel.
Ja.
Ne? Ja. Also es ist ja schon, da wurde ja auch noch einiges versucht in Bremen.
Ja.
Aber es ist ja zum Beispiel, ist ja nicht nur ein Bremer Phänomen. Du hast ja noch zwei Mannschaften, die jetzt ganz unten sind, wie Wolfsburg und Gladbach, wo du normalerweise sagen würdest, keine Mannschaft, wenn du auf die Liste guckst, selbst du hast bei Gladbach noch vor Wochen gesagt, niemals Abstiegsgefahr.
Stimmt.
Ich habe dir gesehen, wann waren wir da mit dem Topspiel? Vor 2 Wochen? Oder vor 3 Wochen?
Ja, gegen Leverkusen.
Gegen Leverkusen? Ja. Haben die ein Top-Spiel gemacht?
Ja.
Haben die ein Top-Spiel gemacht? Da gehst du raus und sagst, was hat diese Mannschaft mit dem Abstiegskampf zu tun? Ja. Du siehst die Spiele davor und siehst auch Spiele danach.
Ich war gestern in Freiburg.
Und denkst dir, Heidenei.
Ich war gestern in Freiburg und ich muss sagen, dass, wenn du das Spiel siehst, würdest du sagen, das war ein verdienter Freiburger Sieg auf einem überschaubaren Bundesliga-Niveau gegen eine Mannschaft, die ganz ordentlich mitgespielt hat.
Ja.
So, aber ganz ordentlich mitgespielt, also so diese letzte Gier, diese Entschlossenheit zu sagen, wir holen mal hier was, die siehst du dann nicht. Eigentlich, wenn man jetzt ehrlich ist, ist Polanski an einem Punkt, an dem er angefangen hat. Also selbst die Werte sind fast schlechter als unter Seoane. Der hatte 5 Spiele mit 13 Punkten zwischendurch, nach einem schwierigen Start.
Ja.
Mittlerweile sind die wieder so zurück. Und ich sag jetzt mal ganz klar, wenn die gegen Union verlieren am Samstag, ich glaube, das ist das Endspiel dann für Polanski. Weil alle haben gehofft, dass das Gladbacher Eigengewächs, viele Sympathien, aber du musst auch mal gucken, wen hat der jetzt besser gemacht? Gestern sowas wie Scully auf der rechten Außenbahn, das ist teilweise echt riskant und er wirkt auch selbst von allem, was er da sieht, komplett genervt. Also,
Er hat schon 2-3 Sachen versucht, hinten die Abwehr mit Sander und so.
Ja,
und
versucht.
Aber das ist ja auch ein Stück weit aufgegangen, das muss man ja sagen. Ich finde, dass sie insgesamt anders dastehen als zu dem Zeitpunkt, wo sie angefangen haben.
Also jetzt, ich nicht.
Weil sie, also so rein inhaltlich, das Problem ist trotzdem, sie gewinnen keine Spiele.
Nee, das stimmt. Also das sehe ich anders. Ich das finde,
sind zwei Punkte, ne?
Du siehst weder eine Handschrift gerade im Moment, du siehst wieder an den objektiven Zahlen, dass es besser geworden ist.
Ja, du siehst, vor allen Dingen siehst du keine Konstanz. Also die Spiele gegen Leverkusen zeigen dir eine Leistung, die du ihnen außenrum, wenn man die Spiele außen rum gesehen hat, traust du ihnen die nicht zu. Und dann spielen die dieses Spiel und du sagst, Mensch, also die werden mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Ich weiß, weil wir ja hier mal sehr intensiv darüber diskutiert haben und ich gesagt habe, ich glaube, dass da nichts passiert.
Du hast sogar gesagt, in die andere Richtung.
Genau, und dann war, also jetzt nicht nach oben, sondern das ist irgendwie gesichertes Mittelfeld. Und dann habe ich die gegen Leverkusen gesehen und fühlte mich eigentlich bestätigt und du warst schon drauf und dran, Abbitte zu leisten. Und man muss jetzt sagen, Im Grunde bist du näher dran an der Wahrheit, als ich es war.
Ich habe aber das Leverkusen-Spiel, ja, ich sage ja auch nicht, dass das Potenzial im Kader nicht da ist, wenn ich alles aufsummiere, was die einzelnen Spieler kennen. Aber ich habe die 5 Spiele drumherum auch gesehen. Und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, kann man fast so sagen, so seltsam emotionslos?
Das ist das Richtige. Das ist der richtige Ausdruck. Und genau das begleitet Wolfsburg auch. Seltsam emotionslos. In Wolfsburg ist es aufgrund des Clubs und aufgrund des Außenrum vielleicht sogar noch nachvollziehbar, weil das ist...
Geschönt 19.000 gegen Augsburg.
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber in Gladbach, das ist ja ein Riesenclub mit riesen Emotionen. Also das muss dich doch peitschen. Und das sieht man nicht.
Ja.
Das verstehe ich nicht in dem Zusammenhang. Weil die Mannschaft ist eigentlich okay.
Ja. Wobei du hast schon auch ein paar Schwachstellen, sage ich mal, unausgewogen vielleicht. Du hast natürlich auch Verletzungspech, muss man sagen, mit Kleindienst und Hack. Das ist natürlich nicht aufzufangen.
Ja.
Aber irgendwie sind die wieder so, man hat gedacht, okay, dann schaffen wir die Saison halt irgendwie so im unteren Mittelfeld. Und jetzt sind die wieder so reingeschlittert. Und irgendwie scheint gar keiner da zu sein, der das jetzt im Moment aufhalten kann. Und weil du gerade Wolfsburg gesagt hast, also das ist ja noch krasser, weil das dieses Personalkarussell, was die haben, da spielen ja Spieler, die sollten schon weg, wie Wavro zum Beispiel, der dieses absurde Handspiel jetzt gemacht hat.
Ja.
Der sollte schon weg sein. Ne? Dann hast du irgendwie für eine Position im Mittelfeld 5 Spieler gekauft. Irgendwie versteht auch keiner, was soll Eriksen jetzt genau spielen. Man könnte jetzt mal ganz spöttisch sagen, was hat Christiansen, der aus Dänemark mit Meriten kam, was hat der da eigentlich für einen Kader zusammengestellt? Der Interimstrainer wurde befördert, scheint am Ende seines Lateins auch schon zu sein. Ne? Also, und das ist ja eine Mannschaft, das Gehaltsvolumen, die kaufen einfach mal im Winter nochmal, glaube ich, zwei oder drei Leute. Ja. Basel für 10 Millionen.
Das ist eigentlich Gehaltsvolumen absurd. Ist Champions League. Also das ist, also
zumindest
das
ist Europa. Absurd. Ja. Das also ist absurd.
Das ist Europa eigentlich. Ja. Also vom wirtschaftlichen Volumen her ist es eigentlich Europa.
Aber was machen wir denn jetzt draus? Wenn wir jetzt mal sagen, diese drei Mannschaften, ne? Wolfsburg, Bremen und Gladbach, die man eigentlich nicht da verortet hätte von Anfang an. Heidenheim, die sich zwar wehren, aber hinten sind. St. Pauli, die sich wehren. Dann hast du eigentlich noch unsere beiden, also Sympathie ein bisschen für den FC, große Sympathien für den
Mainz,
HSV.
Haben wir jetzt immer gesagt, die gehen jetzt aber raus, aber es sind jetzt auch nur zwei Punkte.
Genau, habe ich am Freitagabend gesehen, da muss ich sagen, wir hatten ja eigentlich so gedacht, dass sie gerade ihre Heimspiele ziehen. Spielerisch war der HSV sogar in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft.
War es die beste spielerische Leistung des Hamburger Sportvereins in den letzten 20
Jahren? Seit
83. Nee.
Kleine Neckereien.
Ja, klar. Aber das war nachher auch ein leistungsgerechtes Unentschieden, wobei wir da auch nochmal über ein paar Schiedsrichterentscheidungen sprechen könnten. Aber wer ist es jetzt? Augsburg habe ich zum Beispiel das Gefühl und Union, die machen mit ihrer Erfahrung da unten, die können wir schon fast abschreiben.
Augsburg spielt jetzt am Freitag gegen Köln, dann
die haben halt, der Sieger ist die raus. Haben halt irgendwie, haben die ein Profil, ne? Also Augsburg, das kann man mögen oder man kann es lassen. Ja. Aber das ist, Union hat ein sehr klares Profil.
Augsburg. Schön ist anders, aber
Augsburg, sehr klares Profil.
Ja. Möchtest du nicht gegen spielen. Ne?
Genau, genau. Also du kommst da hin und du weißt, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wehtun. Wir müssen uns mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett verausgaben. Und wenn du da hinkommst und zweifelst, zerreißen sie sich in der Luft. Also zumindest Union Berlin. Genau. Bei Augsburg so mit Abstrichen. Aber da ist eine klare Kontur erkennbar. Mhm. In Bremen siehst du sie nicht. In Wolfsburg siehst du sie nicht. In Gladbach siehst du sie nicht. Und jetzt hast du aber mit St. Pauli und Heidenheim hast du eigentlich zwei Mannschaften, wo du es auch siehst. Wo du möglicherweise so individuelle Qualität auch ein Stück weit hinterfragen musst.
Aber also ich glaube,
es ist hochspannend. Es ist ein eigener Wettbewerb.
Wenn Heidenheim am Samstag nichts holt, dann können wir so langsam sagen. Aber dann müssen wir wirklich.
Aber ich glaube, das ist trotzdem unangenehm für Werder, dieses
Spiel. Absolut, genau. Also an dem Spiel hängt sehr viel.
Ja. Was sagst du denn eigentlich als Leiter des Flutlichtfreitags zu diesen umstrittenen Szenen in der vor allen Dingen Richtung Gelb-Rot? Ich meine, ich war ja privat da.
Also was der HSV da erleiden musste.
Was
Wahnsinn,
sagst du?
Was der HSV da durchmachen musste. Nein,
Pressetribünen-Ultra.
Zwei Platzverweise für Mainz wären gerechtfertigt gewesen. Also Chor und Silas, für mich beides gelb-rote Karten. Das ist ja dieses 1-1. Kam dann im Nachhinein ja auf, dass das irregulär war. Mhm. Das haben wir natürlich alle nicht auf dem Zettel gehabt. Ne? Du guckst, schönes Tor, okay, hätten wir vielleicht einen hinlegen müssen hinter die Mauer. Aber dass der Remberg da 71 Zentimeter an der Mauer dran steht, das hatten wir alle nicht auf dem Zettel. Urs Fischer hat es dann im Nachlauf erst gesagt, dann haben wir es natürlich eingespielt, gesehen. Kleinlich, aber so ist die Regel. Also ich würde sagen, letztlich ein leistungsgerechtes Unentschieden mit einer Schiedsrichterleistung, wo der Knut, unser Gast, aus dem hässlichen Studio vergangene Woche nicht mehr zufrieden sein kann.
Mittlerweile hat er abgebrannt.
Und da sage ich noch, da sage ich auch gerade, das hat natürlich schon, wenn Silas kurz vor der Pause wirklich vom Platz fliegt, dann schießen die wahrscheinlich nicht das 1-0, weil natürlich versuchst du dann als Mainz erstmal dich in die Pause zu retten, um dich dann neu zu sortieren. Ja. Und bei Silas, obwohl das erste Foul echt unangenehm war, die erste gelbe Karte, sage ich sogar jetzt noch, naja, wenn ich ihm alle Credits gebe, der will irgendwie zum Ball gehen und trifft den vielleicht, da würde ich noch sagen, da kannst du zwei Augen, aber die Kursszene dann direkt nach der Pause, der einfach nur den Schlappen draufhält, da dann kein Gelb-Rot zu geben, das finde ich schon krass, weil du das, ich glaube, er hat sich für eine etwas laxere, also er hat nicht direkt Karten verteilt.
Wer hat gepfiffen?
Braun.
Mhm. Braun
hat gepfiffen. Und darf man dann auch mal sagen, ich bin ja Rheinland-Pfälzer, deshalb mag ich ja Mainz, also gebürtige Rheinland-Pfälzer, aber die haben 3 Elfmeterentscheidungen gegen Wolfsburg, Leipzig und Augsburg gehabt, jetzt auch wieder ein bisschen Glück mit Gelb-Rot gehabt. Also die sind eher so Profiteure im Moment im Abstiegskampf von ein paar, obwohl sie natürlich auch deutlich besser und stabiler daherkommen als zum Beispiel in der Hinrunde.
Mhm. Aber Amiri, schon ein ganz guter Kicker da, ne?
Also ich finde, das Tor ist sensationell, wie er es macht, ne? Die Aussage nachher, so eine Truppe müssen wir schlagen, weiß ich nicht, ob man das so machen muss.
Finde ich aber an der Stelle auch gut, weil er so diese Mainzer
so
hinter
sich holt. Er war ja ein bisschen angezündet, weil Muheim gesagt hat, gehen so eine Tretertruppe
nicht genau, wollte ich sagen.
Aber der hat aber im Nachhinein auch noch gesagt, aber ganz im Ernst, ich mache denen gar keinen Vorwurf, die sind im Abstiegskampf. Ja. Und einerseits müssen wir auch mal sagen, wir wollen immer Typen, die mal das sagen, was sie empfinden. Und dann finde ich auch beide Aussagen völlig okay.
Total. Das ist ja mein Gott. Also,
da, ja gut, außer dass man da so eine Truppe müssen wir schlagen. Also den HSV schlägt man im Moment nicht einfach so.
Da gehst du nicht einfach so drüber.
Sechsmal ungeschlagen, mein Freund.
Ja. Deshalb kommen wir auch im Topspiel natürlich immer wieder.
Ja, klar. Ja. Jetzt lass uns noch mal kurz über den FC reden.
Ja. 2-2. Achtbarer Punkt.
Auf jeden
gegen
Fall.
Gegen die TSG von 1899.
Tor des Jahres.
Gegen Champions League-Anwärter. Du sprichst es an, deshalb ganz klar Fuß der Woche.
Der Fuß der Woche.
Eigentlich muss man sagen, das ist der Fall. Schau
dir das an. Was für ein Luftstand, würde man sagen.
Ein Luftstand. Das ist wirklich, es ist wie ein Gemälde.
Ja. Ja, gibt es ja auch die ganzen, in Köln laufen ja schon die ganzen Dinger, im Louvre hängen da schon und so.
Hängt im Louvre, ja, ja. Hängt im Louvre, ja. Aber er hängt, so hängt er erstmal im Vereinsmuseum. Cristiano Ronaldo als Vorbild. Klaus Fischer natürlich als die Urmutter,
genau,
aller Fallrückzieher. Es ist alles an diesem Tor, alles an diesem Fallrückzieher ist perfekt. Es, für so einen Fußballer ist es wie 6 Richtige im Lotto. Also für einen wie Ragnar Ache 6 Richtige plus Zusatzzahl. Man traut ihm das grundsätzlich zu. Es gelingt vielleicht im Training auch einmal alle 2 Jahre. Aber das in so einem Spiel.
Vor allen Dingen muss man sagen, er hat ja auch, wenn ich das sagen darf,
du darfst alles sagen.
Er hat jetzt 5 Tore schon und 4 Assists. Und man hatte ja sehr große Zweifel an seiner körperlichen Voraussetzung für Bundesliga-Fußball. Ja. Das muss man schon sagen. Die haben den gut rangeführt. Und der ist wichtig, auch weil der Bälle ablegt. Und ich meine, das ist ja auch eine das ist ja fast eine Zirkusnummer. Ja. Weil die Flanke ja gefühlt fast ein bisschen zu hoch war. Ja. Also das Ding ist schon perfekt, muss man
sagen. Vor allen Dingen, wie er es erklärt hat, fand ich gut. Ich habe gesehen, ich komme im Kopf nicht hin, also Fallrückzieher. Ja. Das hat mir gut gefallen, wirklich.
Wahnsinn, wie der in der Luft steht. Ich finde die Kombination gut, wenn er dann mit El Mala und Kaminski über den Flügel kommt und mit Ragnar Ache da vorne einen klaren Stürmer hat. Das finde ich auf jeden Fall
das ist ja auch
die Version, wo ich sage,
er hat den auch lang genug,
die Aufstellung
hat den auch lang genug zappeln lassen.
Ja, und
das war ein Hin und Her. Dann kam er spät, dann kam er mal zweite Hälfte. Du hast immer gedacht, Mensch, das ist so ein Impulsgeber, lass ihn doch von Anfang
an. Ja, wobei, er war schon tatsächlich, war in Lautern ja auch sehr oft verletzt, das muss man schon sagen. Aber da gibt es ja auch so eine Diskussion, wurde Kwasniok jetzt ein bisschen zu seinem Glück gezwungen, weil beim Aufwärmen hat sich ja Thielmann verletzt. Deshalb kam Martel rein und deshalb hat Kaminski wieder in der Rolle gespielt, die ihn eigentlich so stark zu Saisonbeginn gemacht hat. Ja. Weil diese ganzen Personalrochaden, wenn man mal ehrlich ist, der FC spielt schon eigentlich einen interessanten Fußball. Also es gab, ich habe schon viele schlimmere Spiele und Saisons in Müngersdorf gesehen, wenn ich da zu Gast war. Trotzdem ist natürlich an dem Argument, gibt doch den Jungs mal ein bisschen Stabilität. Das kann man natürlich auch, weil, und das gehört ja auch zur Wahrheit, sie sind ja fulminant in die Saison reingestartet mit, glaube ich, 11 Punkten nach 5 oder 6 Spielen.
Ja, aber alle.
Ja, ja. Aber wenn du jetzt mal siehst, so punktemäßig, es sind jetzt 4 Punkte auf dem Relegationsplatz.
Ja.
Es spielt jetzt Augsburg-Dortmund. Ne? Also von daher kann ich schon verstehen, wenn einer auch mit Sorge drauf guckt.
Also musst du ja.
Ja, ich
also
gucke immer mit Sorge auf meinen Verein. Aber auf der anderen Seite sind die Leistungen schon gefühlt okay. Aber ich glaube, sie haben in den letzten 13 Spielen nur 10 Punkte oder sowas geholt. Ne? Das aber, gehört aber auch
zu rein. Auch für den ersten FC Köln gilt, und das ist ein großes Plus, die Mannschaft hat fußballerisches Profil. Also es ist immer klar zu sehen, was Kwasniok haben will. Und es gab ja zwischendurch auch mal Trainerdiskussionen schon. Also die ersten Winterstürme haben ihn ja schon erreicht. Du hast nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gegen ihn spielt. Du hast nicht das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Es ist immer ein klarer Plan hinterlegt und die Mannschaft versucht, diesem Plan so gut es geht zu folgen. Und das macht aus Kölner Sicht schon Mut im Abstiegskampf. Sie sind noch nirgendwo gegen keinen Gegner aus der Kurve geflogen. Also es gab noch nie eine wirkliche Rutsche, sondern sie waren in jedem Spiel mindestens mal konkurrenzfähig. Und dann so ein 2-2 gegen Hoffenheim zu setzen, finde ich bemerkenswert.
Das hat Kwasniok auch im Vorhinein des Spiels gesagt, dass er nicht das Gefühl hat, dass sie je richtig unterlegen waren und dass es auch nie so war, dass sie eine Mannschaft richtig dominiert haben.
Ja,
und das ist die Wahrheit, da stehen sie jetzt ganz gut mit. Brauchen, glaube ich, trotzdem noch ein paar Zähler, aber es sieht ganz gut aus.
Ja, die brauchen natürlich, die brauchen
noch. Ja, ich glaube, dass du dieses Jahr wirklich mehr brauchst als die Jahre vorher. Ich glaube, zur direkten Rettung brauchst du schon so 4,35 für Platz 15, würde ich sagen.
Ja.
trotzdem, es ist ja, wenn du in Köln wohnst, kommst du ja an dem Thema gar nicht vorbei. Es gibt die eine Fraktion, die sagen, was wollt ihr eigentlich? Wir waren noch nie in der Nähe der letzten drei. Wir haben vier Punkte Vorsprung. Ja. Wir spielen einen durchaus nicht unattraktiven Fußball. Was ist eigentlich mit euch los? Und dann gibt es ein paar andere, die sagen, Punkte Vorsprung schmilzt, Außendarstellung unseres Trainers gefällt mir nicht. Haben wir auch schon alles immer diskutiert. Mhm. In dem Zusammenhang, Timo, wie fandest du jetzt den Auftritt auf der Pressekonferenz von Lukas Kwasniok?
Danke, dass du mich dazu nimmst.
Ja, sonst kannst du mir den Ball direkt auch zurückspulen, wenn du nicht sagen willst.
Nein, also das, was ich gelesen habe und die Aussagen, die ich gehört habe, das hörte sich so an, als ob er da die Tragweite nicht ganz umrissen hat. So würde ich es jetzt mal stehen lassen.
Also ich würde sagen, ich habe es gesehen und ich habe zuerst, habe ich denjenigen, der es mir geschickt hat, habe ich gefragt, sag mal, wusste der nicht, was da passiert ist? Und ich finde es auch tatsächlich zulässig, dass du als Trainer oder überhaupt mal die Frage aufwirfst als Anhänger, wenn so etwas im Stadion passiert. Und ich finde, das ist schon eine Art von Respekt, wenn dann beide Fanlager sich einig sind, wir machen nichts. Ob du dann sagst, okay, wenn jemand auf dem Weg ins Krankenhaus ist, würde der selber überhaupt wissen wollen, dass seine Mannschaft nicht mehr angefeuert wird. Ich glaube, dass man das durchaus mal besprechen kann. Ja. Aber die Spieler und alle wussten, dass der im Krankenhaus, ich glaube, es hieß auch, sie wussten schon, dass er verstorben ist. Und dann dieser Vergleich zu Kompanie, ich könnte jetzt auch 12 Minuten reden und irgendwie, also es war so, man würde in einem Deutschaufsatz, würde man glaube ich sagen, es war ein bisschen unangenehmes Thema verfehlt.
So würde ich sagen. Es war halt absolut unglücklich. Ja. Also diese ganze Aussage war absolut unglücklich. Man könnte ihm noch zugutehalten und dass es natürlich unterschiedliche Wahrheiten und Wahrnehmungen gibt. Dass er als Trainer rein sportlich sagt, verfluchte Axt, das ganze Stadion ist ruhig und es fehlt halt einfach ein entscheidender Faktor. Ich will gerne glauben, dass er das meinte. Ne? Also gar nicht so sehr, warum schweigen die denn jetzt, sondern mehr schade, dass sie schweigen. Es war halt unglücklich formuliert, aber dass sie schweigen, finde ich, ist fantastisch, wenn was fantastisch sein kann. Zwei Fanlager solidarisieren sich in einem wirklich Thema, das dem Fußball absolut übergeordnet ist. Was gibt es denn Schöneres? Weißt du, das ist das Klassische.
Das ist der Respekt
in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Weil alle wissen, es geht hier um ein Menschenleben und es gibt nichts Unwichtigeres in dem Moment als das Fußballspiel, was da stattfindet. Also wird es mit einem gewissen Respekt und mit einer großen Zurückhaltung begleitet. Und dann ist auf der anderen Seite ein Trainer, der die ganze Woche voll fokussiert war auf dieses Spiel und sich auf das Heimspiel freut und 50.000 eskalierende und das als Vorteil eigentlich will. Und der sagt dann, naja, also das, er hat es einfach unglücklich formuliert. Ich glaube manchmal, dass ihm die Tragweite seiner Aussagen, gerade auch bei Pressekonferenzen als Trainer des 1. FC Köln, nicht wirklich bewusst sind.
Und das ist halt, das du warst ist, halt vorher ist, in Paderborn, das, da hat aber dann da genau. die Lettische Landeszeitung drüber
geschrieben. Aber da sage ich trotzdem, ich halte ihn für hochintelligent, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es dann auch manchmal so ist, es ist ja, wenn dich in Paderborn oder in Saarbrücken oder in Jena vielleicht auch keiner so gebremst hat.
Ja.
Also normalerweise müsste er, ich halte ihn für so intelligent, dass er das einschätzen kann.
Ja.
Und jeder, wie gesagt, kann auch mal nach dem Spiel Adrenalin geschwängert irgendwas sagen, was nicht so ist. Aber ich würde zumindest sagen, es ist am Thema vorbei.
Und ja, es ist am Thema vorbei und dann ist es wirklich eine maximal unglückliche Aussage. Wenn er sagt, es bricht mir das Herz, dass ein Fan während eines Fußballspiels von uns stirbt. Und ich finde, ich sage Ihnen nur aus Trainersicht, ich finde es total nachvollziehbar, dass die Zuschauer schweigen. Aber ich finde es als Trainer einfach schade, dass in dem Moment ein sportlicher Support allerdings nachvollziehbarerweise fehlt. Dann hast du es doch. Und jeder sagt, volles Verständnis. So wie er es angeflogen ist und dann hat das auch noch so. Also,
von der Art, ne? So ein bisschen. Es klang ein bisschen präsig so, ne?
Ja, also denkst, ja, okay. Also, naja, dann darfst du dich nicht wundern, wenn das dann nachher zerlegt wird auch. So, jetzt wollen wir eine ganz kurze Pause, denken mal über unsere Falten nach und danach gibt es den Wagner der Woche, den Schmidtchen der Woche. Nein, ich weiß, das könnte ja auch ein Thema sein. Es könnte ja auch ein Thema sein. Haben die Community noch nicht gehört.
Und der Videotext noch angeht.
Und der Videotext.
Ja. Na, vielleicht kriegst du den heute dann auch nicht.
Oder
schauen wir mal.
Kurze Pause, gleich sind wir wieder da.
Manchmal wird mir bewusst, wie viel ich eigentlich ungewollt preisgebe. Ich suche nach etwas Einfachem wie Hotel in Berlin und plötzlich sehe ich überall und für lange Zeit Werbung für Hotels in Berlin. Es ist verrückt, wie transparent das Internet einen macht. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, ständig beobachtet zu werden. Und genau hier kommt Surfshark VPN ins Spiel. Es schützt meine Privatsphäre im Internet. Surfshark verschlüsselt meine Daten, verbirgt meine echte IP-Adresse und blockiert Tracker, die sonst jeden Klick verfolgen würden. Seit ich es benutze, ist das unangenehme Gefühl beim Surfen verschwunden. Keine seltsamen Anzeigen mehr, niemand schaut mir über die Schulter. Eine weitere praktische Funktion, ich kann meinen virtuellen Standort ganz einfach ändern. So habe ich Zugriff auf Inhalte und Nachrichten, die in Deutschland nicht verfügbar sind. Perfekt, wenn ich auf Reisen bin oder eine Serie aus einem anderen Land ziehen möchte. Ein Konto deckt alle Geräte ab. Laptop, Smartphone, Tablet, Fernseher, alles ist geschützt. Wenn Sie Ihre Online-Privatsphäre schützen möchten, gehen Sie auf surfshark.com/glanzparade und geben Sie beim Bezahlen den Code Glanzparade ein, um 4 zusätzliche Monate Surfshark VPN zu erhalten. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Vielen Dank an meinen Sponsor Surfshark für die Unterstützung dieser Folge.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Here we go again.
Ey, so sind wir auch lange nicht mehr reingezählt worden.
Also, wirklich, das ist also, fast staatsmännisch sind wir hier reingezählt worden.
Bootcamp hier von.
3, 2. Reden wir kurz über das Topspiel. Am vergangenen Wochenende war es RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Die Leipziger gespielt wie aus einem Guss, erste Hälfte, expected goals irgendwie 3, irgendwas zu 1, irgendwas. Also sie müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen, geben es spät aus der Hand. Ich habe danach viel Kritik gelesen, auch am Verhalten der Dortmunder, die sich zu sehr über das 2:2 gefreut haben und zu wenig das 3:2 wollten. Da war möglicherweise auch der eine oder andere etwas beleidigte Journalist dabei, der gerne den 6-Punkte-Abstand beibehalten hätte vor dem Klassiker. Jetzt sind es 8 Punkte.
Da muss man aber zu sagen, wenn ich das nur gerade sagen darf. Es ist ja auch ein bisschen von uns herbeigeredet und ich finde es auch richtig, dass die Dortmunder das machen. Aber der Punkt hat dir insofern was gebracht, wenn du verlierst, sind es 9 Punkte.
Ja.
Dann musst du das Spiel direkt gewinnen und danach müssen die Bayern noch 3-mal stolpern.
Ja.
Jetzt gewinnst du das Spiel, also hochgerechnet, und die Bayern müssen nur 2-mal stolpern, weil das Torverhältnis spricht eh für die Bayern. Von daher war dieser Punkt, du überhaupt auf diese Spannung gehen willst, schon enorm wichtig.
Ja. Und nach 0-2.
Und dann, dass natürlich alle so im Kopf hatten.
Die haben ja eigentlich haben ja alle gedacht, die Eintracht gewinnt mal eben in München oder holt zumindest einen Punkt,
wo auch immer es herkommen soll. Die hätten am Schluss wirklich noch einen holen können.
Ja, natürlich. Und Borussia Dortmund gewinnt einfach hoch in Leipzig. Also es war ein hochkompliziertes Spiel. Man hat, fand ich, Borussia Dortmund ein bisschen angemerkt, die Belastungen der Tage zuvor. Also das waren einfach intensive Tage. RB Leipzig fragt man sich, warum geht es nicht über 90 Minuten, gerade gegen die Spitzenmannschaften.
Hat das gegen die Bayern vor Wochen.
Ja, da hast du immer wieder Episoden, die bis zu 45 Minuten lang sind. Und dann hat sich der Gegner, die Spitzenmannschaft in dem Fall, drauf eingestellt, hat das Gegengift entwickelt. In dem Fall war es, sie haben die rechte Seite zubekommen. Die Bayern hatten ein ähnliches Thema in Leipzig. Und dann kippte das. Es kippte nicht so stark wie gegen die Bayern. Aber du hast schon gemerkt, es wird jetzt einfach ein ausgeglichenes Spiel. Ohne dass Borussia Dortmund jetzt riesen Torgefahr entwickelt hätte. Aber sie haben halt die Dominanz von RB durchbrochen und haben das Spiel ausgeglichen gestaltet und kamen dann so zu Möglichkeiten.
Du musst hier auch mal ganz klar sagen, Dortmund hat im Moment schon Verletzungspech.
Ja.
Ne? Can fehlt, Schlotterbeck hat gefehlt. Sie haben vorne, Guirassy war auch nicht so richtig in Form. Also es fallen noch immer mal wieder wichtige Spieler aus. Sie haben ein Spiel gegen Atalanta Bergamo. Ich muss keinem erzählen hier am Tisch, dass die international wirklich eine Hausnummer sind.
Super Spiel gemacht.
So, dann hast du zwischen diesen beiden Champions League Spielen, du hast das Bayern-Spiel auch irgendwo schon da.
Ja.
Und was man ja dieser Mannschaft ganz klar attestieren kann unter Niko Kovac. Wir führen einfach keine Mentalitätsdebatte über Borussia Dortmund mehr. Wir haben hier dieses Ding, ja, könnten sie nicht ja noch in Schönheit. Ich glaube, es ist der bestplatzierte Zweite, punktemäßig aller Zeiten. Kann die Diskussion eh nicht verstehen.
Sie haben ein einziges Mal mehr Punkte geholt und das war im Meisterjahr 2011.
Genau, unter Kloppo. Ja. Und deshalb sage ich, ein 0-2 in Leipzig aufzuholen, ist aller Ehren wert.
Wo sie davor auch nie was geholt haben, irgendwie gegen Leipzig. Ne?
Dann finde ich, kann man sich auch freuen, insbesondere dann, wenn Fabio Silva halt sein erstes Bundesliga-Tor zieht.
Und du lässt ja den Abstand auf Leipzig, übrigens, wo du auch immer noch gucken musst, dass du, das ist ja das Minimalziel, unter die ersten vier zu kommen, ne?
Ja, es gibt natürlich wirklich ein paar, ich weiß gar nicht, ob das mehrheitsfähig ist bei Borussia Dortmund, die halt diese Sehnsucht haben, dass dieser Klassiker nochmal meisterschaftsentscheidend wird. Nochmal, das kann in diesem Jahr, das kann immer noch passieren, aber die Grundvoraussetzung ist, und damit sind wir am kommenden Wochenende, die Grundvoraussetzung ist, dass sie die Bayern schlagen.
Genau.
Also, dass sie den Bayern ihre zweite Saisonniederlage zufügen. Da ist es.
Und deshalb sage ich ja Wolfi,
ein Spiel wie ein Buch.
Deshalb habe ich ja auch gesagt, wir hoffen das ja irgendwie alle. Trotzdem sage ich, von der Grundvoraussetzung ist der Abstand zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 in keiner europäischen Top-Liga schon vor der Saison so groß wie bei uns in Deutschland. Deshalb finde ich auch die Saison, die Dortmund spielt, total, nee, selbst in Frankreich nicht.
Diese Saison nicht,
aber normalerweise in den letzten 10 Jahren gab es da 3 verschiedene Meister. Also was bei uns los war, muss ich dir nicht erzählen. 2. Und deshalb sage ich, Dortmund völlig gut, die Saison völlig respektabel. Aber da muss ja schon alles zusammenkommen, dass sie das Spiel gewinnen.
Ja, es muss das eigene Zutun geben, das liegt vor, weil auch Borussia Dortmund ist ein
das
Spiel verloren hat,
das in München. Bergamo.
Genau. Aber es muss auch auf Bayern-Seite erfüllt werden. Genau. Und die zeigen halt einfach keine Ansätze von Schwäche jetzt mal über Wochen hinweg. Ich hab Mats Hummels noch im Ohr, der gesagt hat, im Moment fehlt ihnen ein bisschen was.
Jürgen Kohler hat es auch so ein bisschen
so gesagt. Also vielleicht hast du im Moment eine Phase, wo sie schlagbar zumindest scheinen. Und trotzdem tut's keiner.
Ich glaube, ich würde es andersrum sagen. Sie sind, glaube ich, nicht in der Überform der Hinrunde. Es reicht aber immer noch eigentlich, um in der Bundesliga konkurrenzlos zu sein.
Es menschelt gerade so.
Es ist so ein Sammeln. Es ist so ein Sammeln vor dem Showdown.
Ja. Wobei man mal bei Kimmich auch mal fragen muss, ich habe ihn ja auch für manche Sachen schon mal, wie er da dem Schiri manchmal nachläuft, kritisiert. Was ich bei Kimmich immer positiv finde, ist, der beschwert sich ja nie über den ganzen Rhythmus. Der spielt einfach alle 3 Tage. Und er hat ja damals auch bei der Nationalmannschaft gespielt, obwohl er irgendwas am Außenband hatte, dieser Sieg gegen die Slowakei. Und man hat schon den Eindruck, dass du nach der Verletzung, das kann ja auch manchmal sein, hast dann irgendwie so ein paar Probleme im Sprunggelenk. Seitdem, habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, sind seine Zahlen auch ein bisschen runtergegangen. Also auch der spielt jetzt gerade mal nicht auf dem Niveau der Hinrunde, was auch ganz natürlich ist über eine lange Saison.
So, und trotzdem, du kannst ja diese Pause ja auch gönnen mal in dieser Zeit.
Das ist es. Also das ist halt der Punkt. Also die Bayern schaffen halt auch die Voraussetzungen dafür, weil sie halt einfach 3-0 führen. Am Anfang habe ich gedacht, die fahren Achterbahn mit der Eintracht. Personell angeschlagen, ins Spiel gegangen, aber Modahut als Mittelstürmer, der Letzte, der einen Mittelfeldspieler oder einen defensiven Mittelfeldspieler vorne reingestellt hat im Spiel in München, war Friedhelm Funkel, der dann hier mit dem ewigen OK hinten im Tor 0-0 gespielt hat.
Das kommt mir so vor, wie da wart ihr wahrscheinlich zu jung für. Dieter Hoeneß wurde 86 bei der WM gegen Mexiko eingewechselt und hat rechte Außenbahn gespielt. Mein Dieter Hoeneß ist 2,50 Meter. Ja. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Und jetzt Dahoud als Mittelstürmer. Ja. So habe ich mir ungefähr auch gedacht. Weil der ja für die langen Bälle, die nach vorn gepölt wurden, jetzt auch nicht die körperlichen oder die athletischen Voraussetzungen hat.
Ja.
Er ist nicht groß und er ist nicht besonders schnell. Ne? Ja. Du verstehst, was ich meine.
Ja, und dazu Skiri als Libero.
Naja, gut, aber da weiß ich jetzt zumindest noch, der ist zweikampfstark. Ne?
Ja. Also und die Bayern führen 3-0, du musst Angst haben um den Gegner, aber sie machen dann halt einen Haken ans Spiel.
Aber das haben sie ja zum Beispiel in der Hinrunde oft nicht gemacht. Ne?
Genau.
Vielleicht hat das auch was mit Kraftsparen zu tun oder so.
Ja, durchgezogen und dann gibt es nochmal 2, aber dann kommen sie ja trotzdem mit 3 Punkten ins Clubhaus.
Und ich kann alle Bayern-Fans beruhigen, bevor der ein oder andere wieder Schnappatmung bekommt, weil wir dann sagen, Hummels hat gesagt, also selbst wenn Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnt, werden die Bayern Meister.
Ja, dieses Spiel ist ja ein Wettbewerb. Dieses Spiel muss man, da braucht man gar nicht das große Ganze. Sondern dieses Spiel ist ein Wettbewerb für sich. Und wenn ich mich an die Partie in der Hinrunde erinnere, da waren die Bayern 45 Minuten lang drückend überlegen. Und in der zweiten Hälfte kam Borussia Dortmund und um ein Haar nehmen die da noch einen Punkt mit.
Klar.
So, und jetzt spielen sie in Dortmund. Da ist der Faktor der 80.000, der eine ganz erhebliche Rolle noch spielt. Und dann gucken wir mal.
Wobei, so eine Bühne nutzen die Bayern natürlich auch gerne dann für eine Machtdemonstration. Was man in der Situation übrigens nicht vergessen darf, dieses Spiel könnte es ja im Achtelfinale der Champions League wiedergeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn beide deutschen Mannschaften sich durchsetzen, ist...
Viertelfinale.
Nee, Achtelfinale jetzt, oder?
Nee, da können die Bayern auf Leverkusen treffen.
Ja, Leverkusen oder Dortmund, meine ich. Aber guck nochmal nach.
Ja.
Wenn der Chef was sagt.
Ich weiß es auch nicht,
Fakt ist auf jeden Fakt ist auf jeden Fall, dass die kriegen nichts geschenkt. Also Borussia Dortmund kriegt nichts geschenkt, die Bayern kriegen nichts geschenkt. Ja. Es müssen beide Top-Level fahren und dann, selbst dann hat, glaube ich, hat Bayern München die größere individuelle Klasse. Und Borussia Dortmund hat halt nicht das Privileg, dass Bayern das einfach laufen lässt, weil in solchen Spielen geht es auch immer ums Prinzip.
Genau.
Das macht die Partie aufregend, das macht die Partie attraktiv und das dann ist es
reizvoll.
Ich habe gerade hier geschrieben, auch von einem Kollegen, Veggie hat recht, wie immer. Und ich habe es jetzt auch nochmal in der Sky Sport App abgecheckert. Es ist natürlich genauso. Da steht übrigens auch gerade, dass Manuel Neuer wieder im Training ist. Guck mal, so ein Klassiker auf einmal, da geht dann wieder was.
Es hieß doch erst, das schafft er nicht, ne?
Genau.
Ja, aber natürlich schafft das.
Ja, wenn er natürlich eine Chance sieht, ja. Natürlich
schafft das.
Klar. Vielleicht will er, weiß ja, vielleicht sagt er auch, ist einer meiner letzten
Klassiker. Du hast es ja auch heute geschafft. Ich meine, du hast auch.
Ich habe 6.800 Kilometer in den letzten 9 Tagen. Wir haben eben ausgerechnet. Im Eiskanal.
Schmidtchen der Woche, hättet ihr Zeit?
Ja, sicher.
Dann könnt ihr uns einrichten.
Hau drauf.
Vamos.
Schmidtchen der Woche.
Ja, also, muss man gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Also, eigentlich hätte ich so ein Mikrofon, würde ich so dieses Mic Drop machen. Unfassbar gut. 12 Minuten, die sich viele Leute zu Herzen nehmen sollten. Ganz viele richtige Sachen, wichtige Sachen gesagt. Also so ein großartiger Trainer mit so einer großartigen Message. Einfach, wie du sagen würdest, Chapeau. Also ganz groß. Also ich denke, das hat ja jeder mitbekommen, die 12-Minuten-Rede von Vincent Kompany zum Thema Rassismus.
Gänsehaut. Was ich gut fand, ist, er macht ja, obwohl das wirklich von vielen Seiten beleuchtet, ne? Macht ja keine Tür endgültig zu. Also er könnte, glaube ich, selbst wenn Mourinho ihm jetzt begegnen würde,
ja.
Könnte man darüber reden. Also das
Mourinho hat ja nur gesagt, er hat einen Fehler gemacht.
Genau. Und so viele Ebenen. Auch dann, dass wir vereint versuchen sollten, gemeinsame Sache zu machen und dass wir nicht gegeneinander arbeiten sollen, dass man auch Raum geben sollte für Entschuldigung. Ganz großes Thema, was in der heutigen Gesellschaft einfach auch wegdiskutiert wird oft. Ganz, ganz gut.
Ja. Toll.
Müssen wir auch nicht länger besprechen. Ich wollte es nur mitnehmen. Ja. In meine Lieblingssendung am Montagabend.
Ganz beeindruckender Auftritt.
Ja. Ja, das macht vielleicht aus einem guten Trainer einen großen Trainer.
Ja.
Also wenn er sich seiner sozialen Verantwortung eben auch noch bewusst ist und seiner Tragweite, der Tragweite seiner Aussagen sich bewusst ist.
Auch die Art, wie er es vorträgt. Ja. Ne?
Und als Führungspersönlichkeit, wenn du jetzt einer aus der Bayern-Kabine bist, so einem Trainer folgst du,
ja,
glaube ich.
Also das finde ich eigentlich mit am besten, wie differenziert er diese einzelnen Punkte abarbeitet. Und er hat es ja alles selbst erlebt. Er war Spieler, er war Mitspieler, er war Betroffener, er war Trainer. So, er kennt ja die ganzen Facetten dieses Themas. Und das so anzufassen und so aufzubereiten, das hat man hoffentlich europaweit gehört.
Aber und wie er dann auch so von Benfica die Historie mit einbaut, ja, ne? Mit ja, Eusebio und sowas.
Ja.
Toll.
Gut. Eigentlich ist es das Schmidtchen des Jahres, oder?
Ja.
Was man so sagen. Dann haben wir Schalke, logischerweise als Thema.
Wir haben noch den Videotest.
Ist großartig, dass, also wir reden ja, also klar, Schalke ist einfach so ein großer Verein.
Ja.
Wir reden immer über die zweite Liga, aber wir reden eigentlich immer nur über Schalke, weil es...
Na gut, im letzten Jahr hätten sie ja zum Beispiel das nur aufteilen können. Ja. Ne?
Da waren letztes
ja
noch Jahr haben wir auch viel über den HSV gesprochen.
Zum Glück jetzt gerade nicht mehr in diesem, zum relativ späten Zeitpunkt. Aber das muss man sagen, am Samstagabend, auch Magdeburg ist ja ein großer Verein. Also es war das Duell der beiden Europapokalsieger in der zweiten Liga.
Jawohl.
Und ich finde, Spiele mit Magdeburg sind immer attraktiv, weil die immer nach vorne spielen. Mhm. Das muss man schon sagen. Sie waren ja letztes Jahr unter Titz sogar lange Aufstiegskandidat. Ja. Und Patrick Sander, dem man das auch eigentlich gar nicht so zugetraut hätte, weil der hat ja mit Cottbus einen relativ knorrigen Fußball spielen lassen damals in der Bundesliga. Ja. Ne? Der setzt das fort. Ich hoffe, dass diese Spielidee sich auch hält in der zweiten Liga. Aber ich habe hier an diesem Tisch gesagt, es entscheidet sich sicher auch die Karriere von Muslic auf lange Sicht und Schalke, ob sie einen Plan B doch jetzt mal auspacken, weil das wollte er ja nie. Und das war Plan B am Samstag. Plan B. Ja. Die haben die ja wirklich also auch spielerisch überrollt. Ein hochattraktives Fußballspiel. Jetzt gibt es natürlich manche, die sagen, oh, die Balance hinten muss aber schon, also drei Gegentreffer kannst du dir eigentlich auch nicht. Dieser Zukowski ist übrigens so eine Granate von Magdeburg. Mhm. Aber ich bleibe dabei, ich habe es im Winter gesagt, sie werden aufsteigen, weil sie diese Wucht der Heimspiele und Dzeko war die große Frage, wird der richtig eingesetzt? Voll. Ja, er wird richtig eingesetzt.
Er richtig Wahnsinn. Eingesetzt
er hat richtig und er geht Bock richtig.
Was hat er jetzt? 5-3 ist,
nee, vier,
ist der Score?
4 Tore.
Und oder 4-3?
4-3, glaube ich, ja.
12.
Das, also, beeindruckend und das war genau auch das, wir haben vieles richtig gesehen, wir haben vieles richtig erkannt im Zusammenhang mit dem FC Schalke. Wir haben schon gegen Ende der Hinrunde gesagt, es wird Untiefen geben. Es wird vielleicht sogar eine Serie geben an Spielen, die Schalke hintereinander nicht gewinnt. Die Frage ist, finden sie irgendwann wieder den Eingang? Und das, finde ich, der Beweis, das erbracht hat.
Ja, die hatten halt immer eigentlich ein defensiv gutes Konstrukt.
Ja.
Und jetzt haben sie es halt
genau, und jetzt
nach
hast
vorne nochmal verbessert. Also, du kannst ihn wahrscheinlich Aushish. Aushish, schnell aussprechen. Was ist das für ein Kicker? Großartig.
Aushish, Mengo. und dann haben super. Lubicic noch geholt. Also ja. Jetzt haben sie auch klar gemacht, sie wollen hoch und jetzt es ist oben wahnsinnig eng. Ja. Also Darmstadt spielt einen sehr guten Fußball. Elversberg ist Wahnsinn, wie die diesen Umbruch. Paderborn spielt sehr gut. Hannover, ich würde es fast ganz kurze Frage, was glaubst du? Die Hertha kann sich ja seit gestern endgültig verabschieden. 5-2 in Paderborn.
Die machen nochmal ein Jahr, ne?
Leitl hat Hertha stabilisiert, aber das ist natürlich schon desillusionierend, nachdem sie im Herbst 7 Spiele am Stück zu 0 oder also von 8-7 gewonnen. Glaubst du, die gehen nochmal oder glaubt ihr das mit demselben Personal nächstes Jahr einen nächsten Angriff? Weber, Leitl?
Also ich halte Stefan Leitl für einen sehr, sehr guten Trainer.
Ich auch.
Der die zweite Liga kennt, der auch so Aufbauhilfe leisten kann, wenn man ihm entsprechend Zeit gibt. Das ist jetzt so bei Hertha ist es jetzt so der erste Hauruck-Versuch, wieder oben anzudocken, der jetzt aller Voraussicht nach scheitert. Aber ich finde, jetzt ist so ein Nährboden gelegt, um darauf aufzubauen. Also sie wissen jetzt, dass sie auf 3-4 Positionen noch entsprechende Spieler brauchen, um es dann endgültig zu ziehen.
Aber haben natürlich neben Schalke den mit Abstand höchsten Etat der Liga. Also es ist schon auch unterfüttert worden mit Dingen, ne? Nicht nur Erwartungen.
Aber du siehst es ja Jahr für Jahr an den Dickschiffen, wie schwierig es ist aufzusteigen.
Definitiv.
Dass du alle Voraussetzungen erfüllen kannst, was den Kader betrifft eigentlich, was den Trainer betrifft. Du hast ein großes Stadion, du hast eine gute Atmosphäre in dem Stadion, etc., etc. Und trotzdem bist du dann am Ende nur Vierter oder Fünfter.
Okay, aber das darf man noch sagen als Zahl. Nie in der zweiten Liga, seit sie abgestiegen sind, besser als Platz 6. Ja. Das ist auch alarmierend. Ja. Also jetzt im letzten Abstieg.
Hach.
Videotext?
Hach.
Hach.
Okay.
Hach.
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 Hat so gemacht, ja.
Hach.
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 Hach. Weißt du noch damals?
Hach. Kaiserreich aktuell.
So, wir sehr suchen schön. Den oh 27. Februar welchen Jahres?
Oh, jetzt neu, das bürgerliche Gesetzbuch.
Also Frauen dürfen zur Olympia, das muss ein Olympia sein.
Ah, da bist du ja immer gut.
Ich fresse
Weinkarte Olympia. Weinhaus Gisela.
Ja.
Hufschmied von A bis Z. Wandertaube ausgestorben.
Unterrock, ja. So richtig. Es ist ja Wahnsinn, was du da wieder
also die, wirklich die letzte Wandertaube ist in dem Jahr ausgestorben.
Also Kaiserreich aktuell. Ich würde jetzt mal grob ein, wir hatten ja die Einigungskriege. Bismarck war Kanzler. Ich würde mal irgendwo verorten zwischen 1870 und 1918. Weil so lange war das Kaiserreich
gut.
Da.
Ne? Schon mal gut.
Das stimmt schon mal, ne?
Das ist schon mal gut.
Bürgerliches Gesetzbuch fiel auch in die Ära Bismarck, würde ich sagen. Paris, so funktioniert die Metro. Das ist alles so, würde ich sagen. Ende
warte.
Jahrhundert.
Wann war Weltausstellung? 1900 in Paris. Wo neun?
Wie kommst du jetzt auf Weltausstellung? Bin ich jetzt gerade?
Ja, mit der Metro.
Ach so, stimmt. Anfang 1900.
Gut.
Tour Eiffel. Wann war die?
Wann waren die ersten Olympischen Spiele? Moment,
das müssen wir machen. Die ersten Olympischen Winterspiele.
Warum denn Winterspiele? Also Februar schon, ja, aber es könnte ja sein, dass man dann noch sagt für den Sommer, ne?
Ja, könnte auch sein.
Gut, die Winterspiele, die ersten waren 24, das ist zu spät. Die ersten Winterspiele waren Sommerspiele waren 1896 in Athen. Dann haben wir 1896, Paris war 1912.
Naja, noch ein bisschen davor.
Nee, 19, Moment, 19.
Also, das in die, also hier, Albert 19, Einstein. Hier. Albert Einstein stand kurz vor der Einbürgerung in der Schweiz. Das habt ihr
doch. Wo Einstein, was läuft da mit der Schweiz?
Also,
wie so ein Transfergerücht, ne?
Ja, der hat viel gewechselt, habe ich gelesen.
1900, wo war
das? Also, die Glanzis auch mit Schwierigkeiten heute.
Ach.
Oh,
hat es einer?
Wir haben auch nicht mehr. Nee, hat noch keiner.
Frauen dürfen zu Olympia. Haben denn die Frauen bei Olympia teilgenommen?
Ja, also
86, also jetzt erstmal, also wann waren die ersten Winterspiele? Sagst du 24? Genau. Kann nicht sein. So.
Die Sommerspiele 96, 18, 96.
Ah, die Pyromania hat's gelöst.
Mein Gott, das.
1900 ist es.
1900 ist es. Ich hätte jetzt gesagt 1908 oder 1900.
Hey, aber ihr könnt auch nicht immer alles lösen. Aber es ist doch okay.
1900 wurde entschieden, dass Frauen zu Olympia dürfen.
Aber so, was hat Gisela damit zu tun?
Also das Ereignis aus dem Sportbereich, was wir suchen, ist die Gründung des Lieblingsvereins von Thomas Wagner.
IOC.
Der FC Bayern München wurde nach einer Abspaltung gegründet im Weinhaus Gisela.
Okay. Ach, gut, okay. Da bin ich jetzt aber. Okay, da mache ich mir jetzt selber keine Vorwürfe.
Okay. Ach. Ach.
Ach.
Ach. Ach. Ach. Die Glanzis haben es wie immer gelöst.
Gut.
So, komm zum Raus.
Unentschieden würde ich sagen, haben wir erreicht. Wir waren
ja, bei 19, das ist immer 1908. Toll. Ja, gut, der Weg ist ja auch oft das Ziel.
Ja.
So, das gilt auch für
den Wagner der Woche.
Ach.
Ach.
Der Wagner der Woche.
So, wir dürfen es ja immer. Da ist er! Andreas Rink.
Sehr gut.
Das ist der
sehr gut.
Wie soll man das sagen? Oberproduktionschef.
Er ist der Chef des Rhein-Main-Gebiets. So
er
kann
ist der Chef
sagen.
Im Südwesten. Ja. Oder wie er selber sagen würde, die Besten im Südwesten. Ja. Ne? So. Andreas Rink, stellvertretend für all die Leute, die am Wochenende dafür sorgen, dass wir einfach vorfahren, Parkplatz, Parkkarte, läufst da rein und so, die ab morgens da sind, gucken, dass die Kabel gezogen werden, dass alles klappt, ne, muss ich sagen. Und Andreas Rink, man sieht es ihm nicht an, ist wirklich einer der attraktivsten 60-Jährigen, hat genullt letzte Mal.
Ja.
Und es gibt natürlich noch großartige andere Kollegen. Mein Freund Stefan von Ammeln, der ist der Chef im Westen.
Amelaze.
Amelaze. Aber den feiern wir dann, wenn er rund macht. Der hatte vor ein paar Wochen. Also Andreas Rink, und weißt du, was schön ist dann? Sag mal, Rinki, Spiel Mainz gegen Hamburg ist ausverkauft. Gibt es noch ein Catch hier vielleicht oder so? Man kann ihn zumindest, also er pöbelt dich nur dann an, wenn er dich ganz, ganz gerne mag. Ja, ne? Ja. So. Also.
Und gab es noch ein Catch hier?
Gab noch gerade Catchy auf der Pressetribüne.
Hab nur Catchy.
Bei dem HSV-Block habe ich keine Karte mehr bekommen. Ja. Ne? Also, ja. Dankeschön, lieber Rinki.
Ne? Sehr gut, stellvertretend wirklich für die Leute, die
genau.
Uns das Arbeiten da so erleichtern.
Muss man mal sagen.
Gute Mann.
Also guter Wagner Mann. Der Woche. Ja. Sehr, sehr guter Wagner der Woche.
Guter Mann. Vielleicht gibt er mir nächstes Mal eine aus dem Hasekessel.
Darf ich mal eine Frage stellen? Wir hatten hier so Kästchen. Wir hatten noch mal so Kästchen.
Ja, da habt ihr aber zu wenig Geld reingeschmissen. Also, deswegen weil wir machen das schon.
Bei uns wird Klartext gesprochen. Also
vielleicht können wir es einfach so als Deko, wollen wir das als Deko wieder mit einführen?
Ah, der,
weißt du, was wir auch lange nicht mehr gemacht haben? Mehr. Hier unser Spiel, unser Spielchen. Ja. Weil das hätte sich ja jetzt Bayern gegen Dortmund hätte sich's angeboten.
Ja, wir haben aber Zeit, endlich immer haben wir in letzter Zeit Schwierigkeiten, muss man sagen. Ne?
Was machst du am Wochenende?
Frankfurt gegen Freiburg.
15 Sachen.
Frankfurt gegen Freiburg.
Ja, für mich wirklich fast schon ein ruhiges Wochenende, muss man sagen.
Das ist es.
Ja, Nottingham bin ich jetzt. Nottingham gegen Fenerbahce.
Oh.
City Ground.
Oh.
Für
Stadionpunkt auch für dich.
Genau, für einen befreundeten Sender.
Timo, du?
Ich mach den Samstag.
So soll's sein.
Topspiel, du?
Klassiker. Ja, Klassiker. Das war die Glanzparade für diese Woche. Nächste Woche geht's weiter.
Im Kaiserreich.
Im Kaiserreich. Habt eine schöne. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.